Manche modernen Beobachter haben Mrs. Mandelbaum als Proto-Feministin bezeichnet. Vielleicht war sie das auch. Obwohl sie ihre Pflichten als Frau und Mutter genauso ernst nahm wie jede Frau ihrer Zeit. Mit Sicherheit kann man sagen, dass sie unter den Ersten, wenn nicht sogar die Erste war, die die meist planlos begangenen Eigentumsdelikte durchorganisierte, eine Logistik entwickelte, eine Kette von Angebot und Nachfrage schuf und das ganze Unterfangen zuallererst als Geschäft betrachtete. Auf diese Weise verkörperte sie einerseits das Narrativ des viktorianischen Amerika, dass der Schuhputzer es tatsächlich zum Millionär bringen konnte, während sie es gleichzeitig auf den Kopf stellte. Sie wurde auf ihre Art zur Heldin eines ganz eigenen Groschenromans nach umgekehrtem Horatio-Alger-Modell. Wie man unehrlich zu Reichtum kommen kann. Als Frederica Mandelbaum 1850 in New York ankam, hatte sie wenig mehr bei sich als die Kleider, die sie am Leib trug. Ihr Arbeitsleben begann sie als fliegende Händlerin auf den Straßen von Lower Manhattan. Berufliches Vorwärtskommen, geschweige denn Reichtum, schien für jemanden wie sie außer Reichweite. Schließlich war sie gleich dreifach benachteiligt. Als Einwanderin, Frau und Jüdin. Das organisierte Verbrechen ist, wie ein Autor des 20. Jahrhunderts so treffend bemerkt, kein Arbeitgeber, dem Chancengleichheit ein Anliegen wäre. Doch noch ehe ein Jahrzehnt verstrichen war, hatte sie sich als eine der umsatzstärksten Aufkäuferinnen gestohlener Waren in New York etabliert. Und gegen Ende der 1860er Jahre war sie, um eine aktuelle Schlagzeile zu wiederholen, New Yorks erster weiblicher Unterweltboss. Zwar ging Mrs. Mandelbaum selbst kaum einmal auf Diebestour. Aber sie schmiedete einen Kader von Gefolgsleuten und zeigte ihnen, wie sie an ausgewählte Beutestücke des Gilded Age herankommen konnten. Was natürlich auch ihr zugute kam. Sie orchestrierte jahrzehntelang High-End-Diebstähle, wählte für jede Aufgabe die besten Männer und Frauen aus, kam für deren Kosten auf und lehrte sie, ganz im Geiste einer Best-Practice-Schulung, die Kniffe des Metiers. Warum es für einen Dieb das Klügste ist, sich auf Diamanten und Seide zu spezialisieren. Warum es sinnvoll ist, einen Kaugummi im Mund zu haben, wenn man in einen Laden wie Tiffany & Company einstieg. Was man trug, wenn man erfolgreich sein wollte. Wobei Erfolg hieß, Luxusgüter aus Kaufhäusern zu entwenden. Und schließlich auch, wie man eine Bank ausraubt. Welch große Raubzüge wurden dort geplant? In Madame Mandelbaums Laden, schwärmte ein Gauner von den alten Zeiten. Sie kaufte alle gestohlenen Güter, von der Straußenfeder bis hin zu Edelsteinen, die hunderte, ja tausende Dollar wert waren. Der gewöhnliche Ladendieb und der große Cracksman, alle tätigten sie ihre Geschäfte an diesem bekannten Ort. Wann immer ihre Eleven festgenommen wurden, bezahlte Mrs. Mandelbaum die Kaution. Sie bewirtete sie fürstlich an ihrer langen Tafel, streckte ihnen Geld vor, wenn sie blank waren, und sorgte nötigenfalls für Fluchtpferde oder Kutschen. Aufgrund ihrer mütterlichen Fürsorge für ihre handverlesene Phalanx von Fußsoldaten, ihre Chicks, Küken, wie sie sie nannte, nannten Kriminelle ebenso wie Journalisten sie Marm, Mother, Ma oder Mother Baum. Ich glaube, an der Ecke zwischen der Clinton und Rivington Street steht immer noch ein kleines Haus, das viele Jahre lang das Hauptquartier einiger der größten Verbrecher unseres Landes war. Ein Haus, in dem viele der kühnsten Raubzüge jener Zeit geplant wurden, schrieb ein amerikanischer Journalist 1921 und fuhr fort. Im Erdgeschoss diente der vordere Teil des Hauses als Laden für allerlei Textilwaren. Doch schon im Salon fanden sich Möbel und Tafelsilber von einer Qualität, die man in diesem Teil der Stadt nur selten zu sehen bekam. In diesem Raum tätigte Mother Mandelbaum, wie sie von mehr als einer Generation von Gaunern liebevoll genannt wurde, ihre Geschäfte. Ihr Firmensitz war der Markt, wo man Juwelen, Seidenballen, Tafelsilber und andere Luxusgegenstände für die Hälfte ihres Werts erstehen konnte. Dabei nahm die alte Lady alle Risiken der Transaktion auf sich. Sie sah aus, als wäre sie soeben einem Wiener Witzblatt entstiegen. Und doch war sie eher ein weiblicher Moriarty, denn sie konnte Raubzüge planen, die dafür nötigen Mittel vorstrecken und sogar die Leute aussuchen, die sich für diese Aufgabe am besten eigneten. Wenn dies keine lehrbuchmäßige Definition für einen Boss des organisierten Verbrechens ist, dann weiß ich auch nicht. Mother Mandelbaum hätte wohl in jedem Zeitalter eine imposante Figur abgegeben. Aber zu ihrer Zeit überragte sie das New Yorker Leben förmlich. Sie war mehr als 1,80 Meter groß und besaß eine Leibesfülle, die eines Falstaff würdig gewesen wäre. Man sagt, sie hätte zwischen 250 und 300 Pfund auf die Waage gebracht. Ihr rundes Gesicht mit den Apfelbäckchen, den Tränensäcken und den dichten Brauen sorgte dafür, dass sie daherkam wie ein Mittelding zwischen Knödel und Bergkegel. Sie kleidete sich, nüchtern aber teuer, in weite Gewänder aus schwarzer, brauner oder dunkelblauer Seide. Dazu kamen ein Cape aus Seehundfell und ein Kopfschmuck oder eine Haube mit Feder. Was die Diamanten anging, war sie eher für Klotzen statt Kleckern. Ohrringe, Ketten, Broschen, Armreifen, Ringe. Andererseits waren Diamanten dank ihrer Geschäftsverbindungen ja leicht zu haben. Ebenso wie die Straußenfedern, die fröhlich wippend ihre Hüte schmückten. Ihr Aufzug war gleichzeitig prachtvoll und vulgär, schrieb der Cincinnati Enquirer 1894. Sie trug mitunter Juwelen für $40,000 am Leib. Mrs. Mandelbaum lebte über dem Laden. Aber das Erdgeschoss ihres schindelverkleideten Hauses mit dem unauffälligen öffentlichen Verkaufsraum ließ das neue Welt-Versailles im Obergeschoss nicht erahnen. Ein Blick auf eine ihrer berühmten Dinnerpartys, kein bisschen weniger prunkvoll als die Bälle, die Mrs. Astor, die Grande Dame der New Yorker Gesellschaft im Villenviertel gab, macht deutlich, wieso. In Mrs. Mandelbaums Wohnung bewirtete eine große Dienerschar die Gäste mit Lamm und kredenzte exzellente Weine aus ihrem ausgesucht kostbaren Weinkeller. Marm selbst saß, in Seide und Juwelen gekleidet, am Kopfende des gewaltigen Esstisches aus Mahagoni auf einer bestickten Ottomane und machte Konversation. Auf einer Seite des Tisches saßen im vollen Abendornat einige der vornehmsten Mitglieder der New Yorker Gesellschaft. Die führenden Köpfe von Handel und Industrie. Auf der anderen Seite, ebenfalls im Black-Tie-Outfit, fand sich die Crème de la Crème des Verbrechens. Adam Worth, ein Meisterdieb, der sein Handwerk an Mrs. Mandelbaums Seite erlernte. Der Virtuose des Bankraubs, George Leonidas Leslie. Die hübsche, langfingerige Sophie Lyons, die sich unter Marms Einfluss zur vermutlich gefährlichsten Trickbetrügerin entwickelte, die Amerika je hervorgebracht hat. Und Sophies Ehemann, der Bankräuber Ned Lyons, der sich auf einer von Marms Partys in Sophie verliebte, nachdem sie ihm eine goldene Uhr und eine schicke Krawattennadel geschenkt hatte, die sie gerade einem anderen Gast abgenommen hatte. In einer Ecke saß Piano Charlie Bullard an Marms weißem Stutzflügel und spielte Beethoven. Er war ausgebildeter Musiker, nutzte seine Fingerfertigkeit aber auch mal zum Safeknacken. Morms Tafel war über die volle Länge mit goldenen Kerzenleuchtern geschmückt und mit feinstem Porzellan bzw. Kristall gedeckt. Das Silberzeug wäre eindeutig als A+ eingestuft worden, hätte ein Klient der alten Dame sie um den Verkauf gebeten, erinnert sich ein gut informierter Besucher. Die Fenster waren mit üppigen Seidenvorhängen drapiert, die Mahagonimöbel waren viktorianisch verschnörkelt und hätten sicher die Habsucht des ein oder anderen Antiquars geweckt. Auf den Böden lagen dicke Teppiche in Rot und Gold. An den Wänden hingen dicht an dicht seltene alte Gemälde und an der Kassettendecke Kristallleuchter. Über den ganzen Raum verteilt, heißt es in einer Zeitung, finden sich Bronzen und Nippes, deren Preis weit über das hinausgeht, was sich ein Normalsterblicher würde leisten können. Einige von Marms Möbeln sahen verdächtig aus wie jene, die ihren blaublütigen Gästen aus dem Villenviertel abhanden gekommen waren. Aber wer konnte dies im Zeitalter der Massenproduktion schon mit Sicherheit behaupten? Und wie einer der Gäste sich erinnert? Der ganze Abend wurde mit demselben Augenmerk auf die Regeln des gesellschaftlichen Anstands geplant, als fände Mrs. Mandelbaums Salon in der Fifth Avenue statt und nicht in einer höchst zweifelhaften Ecke der East Side. Das Bemerkenswerteste an Marms Geschäftstätigkeit aber war, dass sie diese beinahe ungestraft über Jahrzehnte fortsetzen konnte. Bis zu ihrem Sturz im Jahr 1884 hatte sie nicht einen einzigen Tag im Gefängnis verbracht. Der Polizei von New York war es nie gelungen, Mother Mandelbaum festzunehmen, schrieb der Brooklyn Daily Eagle im selben Jahr. Jeder beliebige Bürger konnte in ihren Laden gehen und ihr zusehen, wie sie ihren Geschäften nachging. Und doch waren gut 2500 Polizisten, das kostspielige Detective Department und die riesige Maschinerie der Polizeikräfte nicht in der Lage, sie zu verhaften. Dass Ma Mandelbaum sich dem Zugriff des Gesetzes so lange Zeit entziehen konnte, hatte zwei Gründe. Erstens hatte sie zwei der übelsten Winkeladvokaten, die die amerikanische Justiz je hervorgebracht hatte, fest auf ihrer Lohnliste. Den zweiten und gewichtigeren Grund aber enthüllt ein Blick auf die Gäste ihrer Abendgesellschaften. Denn da saßen auf Marms geschnitzten Mahagonistühlen, lachend, schmausend und weintrinkend, neben den Wirtschaftsbossen, den Schwindlern und den Ladendieben, doch die... Aber nein, wir wollen doch nicht vorgreifen.